Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Worin besteht diese Hoffnung? Was ist diese Quintessenz der Hoffnung? Diese Hoffnung besteht und ist, hat ihr Fundament in unserem Glauben, in dem ersten Bekenntnis, das alle Christen, egal welcher Konfession, gemeinsam haben. Nämlich das Bekenntnis, Vers 14, dass Christus gestorben und auferstanden ist. So, das heißt, ob du jetzt Adventist bist oder Katholik, das ist die eine Sache, die alle Christen glauben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist gekommen, für deine und meine Sünden gestorben und er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Die Bibel lehrt nicht, dass die Toten jetzt einfach tot sind und vergessen sind. Weil es gibt nämlich Leute, die dann diese Stelle nehmen und sagen, naja, hier Vers 13 entschlafen. Und dieser Meinung war ich auch lange. Ich dachte, wir sterben und dann ist erstmal nichts. Das nennt man die Ganz-Tot-Theorie. Dass man dann tot ist, mausetot und dann ist nichts mehr und dann werden irgendwann die Toten auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Aber die Bibel lehrt genau das nicht. Die Bibel sagt ganz klar, dass ab dem Zeitpunkt, wenn ein Gläubiger stirbt, er vereint sein wird mit seinem Herrn Jesus Christus. Paulus sagt es selber. Und noch eine andere Stelle, der Schächer am Kreuz ist gestorben. Was sagt Jesus ihm? Der sich natürlich zu Jesus bekannt hat. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Bibel lehrt nicht, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Aber die Bibel bleibt nicht da stehen und sagt, jetzt werden die Toten irgendwo rumschwabbeln. Weil das ist die Hoffnung, die diese Welt hat. Und das ist auch die Hoffnung, die diese Leute haben. Die Leute in der Zeit hatten die Vorstellung, sie hatten so eine gewisse Hades-Vorstellung. Manchmal wird das in der Theologie auch als Hölle bezeichnet oder so, Hades. Manchmal auch als Totenreich. Und da haben sie sich vorgestellt, wie die Toten Schatten sind. Und keine Persönlichkeit mehr haben. Und manchmal ertappe ich uns Christen, dass wir auch solche Vorstellungen haben, dass wir irgendwo auf einer Wolke rumschweben und total unsere Persönlichkeit verlassen haben und irgendwo rumschwabbeln und das war's dann. Und das soll dann die Hoffnung sein. Und die Bibel bleibt da nicht stehen, sondern sie spricht von der Hoffnung der Auferstehung. Und das bekennen wir auch in der Taufe. Wenn du getauft wurdest, biblisch getauft wurdest, dann wurdest du vielleicht hier, Daniel habe ich, wo ist er? Da ist er. Ihn habe ich vor ein paar vielen Wochen im Wasser getauft. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn begraben. Wir waren alle bei einer Beerdigung dabei. Naja, ich habe den alten Menschen begraben. Daniel wird, wenn Christus nicht zu seinen Lebzeiten wiederkommt, begraben werden. Er wird unter die Erde kommen. Und so habe ich ihn symbolisch ins Wasser eingetaucht. Und er stirbt mit Jesus. Aber genauso wie er nicht im Wasser geblieben ist und ich ihn ertränkt habe oder so, sondern ihn aufgehoben habe, genauso wird er auch von den Toten auferstehen. Weil das unser Bekenntnis ist. Man kann nicht sagen, dass man an ein Leben nach dem Tod glaubt, ohne die Auferstehung zu leugnen und zu sagen, das ist nicht relevant. Weil das haben viele Christen in unserer Zeit gesagt oder gemacht. Man vertröstet sich mit irgendeinem Bild, weil man sagt, naja, der Herr ist nicht wiedergekommen. Und genau das ist das Problem der Thessalonicher. Sie haben auch gesagt, naja, der Herr ist nicht wiedergekommen. Und was ist jetzt mit denen, die tot sind? Was ist jetzt mit denen? Haben die jetzt keine Hoffnung? Werden sie nicht sehen, wie der Herr kommt? Ja, sie sind irgendwo mit dem Herrn, aber was ist jetzt mit ihnen? Paulus spricht das an und sagt ihnen, hey, du musst keine Angst haben, keine Angst haben. Weil er dann das Bild der Parousia nutzt. Und viele Christen, die diese Bibelstelle lesen, die sind so versessen darauf, irgendwelche Lehren über Entrückungen herzustellen und wann die Entrückung passiert und wann und wie. Und es gibt Leute, die genau berechnen können und dir genau sagen können, wann der Herr wiederkommt, wann die Entrückung kommt. Ja, am Fest der Trompeten und so weiter und so fort. Übrigens, am Fest der Trompeten, hier gibt's ja die Stelle mit dem Erzengel, der die Posaune, die dort schallt, die Posaune Gottes. Viele sagen, das ist ein Schofarhorn. Und als guter Pfingstler habe ich natürlich ein Schofarhorn. Nein. Und ich dachte mir, okay, soll ich das mitnehmen? Und Fabienne, meine Frau, meinte, nee, lass mal lieber, tu das keinem an. Ist auch wirklich so, wenn ich in mein Schofarhorn reinpuste, dann hört sich das eher an wie ein Pups als alles andere. Naja, gut. Aber das wird nicht irgendein Pups sein, sondern das wird eine Posaune Gottes sein, die erscheinen wird. Und dann passiert diese Parousia, und Parousia ist das Wort für Ankunft. Das Wort begegnet uns auch noch im Kirchenjahr, nämlich Advent. Das ist das lateinische Wort. Parousia, die Parousie. Mit diesem Bild war eine spezielle Sache verknüpft. Nämlich die Vorstellung Gesundheit. Die Vorstellung, dass der Kaiser oder irgendein anderer hoher Beamter in die Stadt eintritt. Und wenn ein Kaiser gekommen ist, man sieht das ganz schön, Josephus war ein Geschichtsschreiber zur Zeit von den Texten des Neuen Testaments. Und Josephus beschreibt, wie heißt der gute Mann, da muss ich jetzt nochmal nachschauen, Vespasian Richtung Rom reitet. Und Vespasian wird als neuer Kaiser willkommen geheißen. Und das ganze Volk, und das ist jetzt wichtig, um auch Entrückung für uns biblisch zu verstehen, das ganze Volk ging Vespasian entgegen. Und das ist das, was man mit Parousia verknüpft. Man geht dem Herrscher entgegen aus der Stadt raus, weil es ehrbar ist. Du bist etwas Besonderes, wenn du den Kaiser willkommen heißen kannst. Und Josephus beschreibt, wie Vespasian da ankommt, die Leute, die Bürger Roms gehen raus Vespasian entgegen und sie waren mit den besten Kleidern angezogen. Und was haben sie getan? Und das wird uns jetzt hoffentlich nicht unbekannt vorkommen. Sie rufen ihm zu, Vespasian, du bist unser Wohltäter. Sie setzen noch einen drauf. Vespasian, du bist unser Retter. Vespasian, du bist unser Heiland. Du allein bist würdig. Kommen dir diese Formulierungen bekannt vor? Diese Formulierungen, denen begegnen wir in der Offenbarung. Paulus benutzt ein Bild, was für die Griechen und die Römer direkt Klick gemacht hat. Und wie gesagt, jetzt die Thessalonicher haben erwartet, dass Jesus jeden Moment wiederkommt. Und jetzt waren schon einige entschlafen, also sind gestorben. Das heißt, ja, sie werden mit Jesus sein, aber diesen glorreichen Moment, den werden sie nicht erleben. Wenn ihre Feinde auf die Knie gehen werden und sagen, Jesus ist der Herr, und die Gemeinde verfolgt haben und die Märtyrer getötet haben, dass sie auf die Knie gehen werden und sagen werden, Jesus ist der Herr. Sie hatten Angst, dass die zu dem Zeitpunkt gestorben sind, das nicht mehr erleben werden. Und Paulus tröstet sie und sagt, nein, 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 alles gut. Diese Leute werden auferstehen. Auferstehen. Ich dachte mir ganz oft, vielleicht geht's dir auch so, dachte mir immer, naja, es wäre ja besser, wenn ich leben würde und der Herr dann kommen würde, weil Sterben ist nicht so gut und naja, das will man ja eigentlich alles nicht. Ich kann dir sagen, ich kann dich trösten, das Wort Gottes sagt, du wirst irgendwie keinen Nachteil haben, weißt du das? Du wirst keinen Nachteil haben, selbst wenn du stirbst, selbst wenn der Herr in 1000 Jahren kommt und du jetzt stirbst, du wirst keinen Nachteil haben. Weil du bist auch noch vereinigt mit dem Herrn. Wenn Tante Erna, sorry, wenn irgendjemand Erna heißt oder so. Aber wenn Tante Erna die Augen schließt und stirbt, in dem Moment, boom, wacht sie auf in einer Welt, die kein Leid kennt, keine Ungerechtigkeit, keine Verwirrung. Aber auch wir, die wir leben. Und ich bin überzeugt davon, dass Paulus nicht verirrt war und nicht wusste, was jetzt richtig ist und so. Es gibt ja liberale Theologen, aber auch evangelikale Bibeltreue, das ist ja auch nicht schlimm, die sagen, na, Paulus hat fest damit gerechnet, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Das ist auch richtig, dass er damit gerechnet hat. Aber sie sagen, Paulus hat sich vertan. Weil Paulus sagt ja, wir, die wir übrig bleiben. Aber ich glaube, dass er ein Wir benutzt, was die Kirche Gottes auf dieser Erde meint. Und dann wird es diesen Moment geben, dass der Herr in den Wolken erscheint. Und interessant ist nicht, dass er im Himmel ist, sondern in den Wolken. Dieser Formulierung begegnen wir in Daniel. Und was sind die Wolken? Die Wolken sind ein Zwischending zwischen Himmel und Erde. Und der Herr kommt Aber der Herr kommt nicht einfach so, sondern der Herr nimmt sein Volk. Und mit seinem Volk wird er auf die Erde zurückkehren und Gericht halten. Und das ist eine frohe Botschaft. Stell dir vor, zu dem Zeitpunkt, wenn ein kleiner Junge, ja, der blind ist und nicht sehen kann und irgendwie bei irgendeiner Evangelisation in was weiß ich was für einem Land von Jesus gehört hat und die Hand gehoben hat und gesagt hat, ja, ich glaube an Jesus, das noch nie irgendwas gesehen hat. Und der Herr ist dann in den Wolken und entrückt das Kind. Entrückung, harpazo ist das griechische Wort. Bumm, das ist auf einmal weg. In einem Moment. In einem Augenblick und dann, boom, ist es in den Wolken beim Herrn. Und auf einmal öffnet es die Augen und sieht die ganzen Farben. Und ich bin überzeugt davon, dass es dann nicht nur die Farben sieht, die wir jetzt sehen, sondern viel mehr. Weil ab dem Zeitpunkt, wenn die Toten auferstehen und die, die hier leben in Christus, ihm entgegengerückt werden, werden wir einen unsterblichen Leib haben. Und das ist die Hoffnung, die das Christentum hat. Das Christentum lehrt, wie im Gegensatz zu vielen anderen Religionen, dass wir aus Fleisch und Blut den Herrn preisen werden. Die alten Knochen von Oma und Opa werden lebendig sein und den Herrn preisen. Das ist unsere Hoffnung. Das heißt, selbst wenn du mich jetzt umbringst, selbst wenn, was weiß ich, eine Bombe hier einschlägt, diese Knochen werden den Herrn preisen. Und nicht irgendwelche Seelen, die irgendwo rumschwabbeln. Das ist unsere Hoffnung. Halleluja. So können wir den Tod auch anders begegnen, oder? Tut mir leid, wenn ich dir zu viel rumbrülle. Das ist mein Naturell. Und mit dieser Hoffnung und mit diesem Wissen und mit dem, was die Bibel darüber sagt, möchte ich uns jetzt entlassen. Und nochmal klarstellen, wir wissen nicht, wenn du deine Bibel aufgeschlagen hast, dann liest du nochmal 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so dürft ihr, liebe Brüder, bedürft ihr keiner schriftlichen Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und so wird es auch mit der Wiederkunft des Herrn sein, mit der Parousia, mit der Parousie, mit der Wiederkunft des Herrn. Sei einfach bereit. John Wesley, als er gefragt wurde, ja, was würdest du tun, wenn der Herr morgen wiederkommt, hat er gesagt, naja, ich würde frühstücken, dann würde ich mir einen Tee machen, dann würde ich predigen, dann würde ich wieder eine Mittagspause machen, dann würde ich wieder predigen, dann würde ich beten und dann schlafen gehen. Warum kann er das so sagen? Weil er ständig Gott vor Augen hatte. Weil er ständig in der biblischen Wahrheit gelebt hat, weil er ständig wusste, wer sein Retter, sein Heiland ist, weil er wusste, er steht an der Tür, Offenbarung 3, Vers 10, er steht an der Tür und klopft. Er lebt in diesem Bewusstsein. Lebst du in diesem Bewusstsein? Bist du dir bewusst, dass der Herr jeden Moment wiederkommen wird? Oder hast du Angst, dass der Herr deine Affäre ertappt oder dich bei irgendwelchen Videos sieht? Oder irgendwelche Charakterzüge noch nicht gut genug sind. Weil der Herr, ja, der soll kommen, aber jetzt nicht. Möchte ich dir sagen, der Herr kann jetzt kommen. Mach dich bereit. Lass jeden Scheiß, lass es los. Lass die Sünde los und komm unter die Herrschaft von König Jesus. Weil er wird jede Regierung absetzen. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. So bitte ich euch jetzt einfach mal aufzustehen. Und schließ doch mal die Augen. Und ich möchte dir nochmal ganz persönlich die Frage stellen. Einfach schließ deine Augen, damit du einen privaten Moment für dich hast. Ich möchte dich fragen, bist du bereit für diese Wiederkunft? Bist du bereit? Kann der Herr jetzt kommen? Oder gibt es noch Dinge, die irgendwie dir noch im Weg stehen? Bist du unter der Herrschaft von König Jesus? Wenn ja, Halleluja, bleib dran. Wenn nein, dann ist heute der Tag deiner Rettung. Und wenn du Jesus noch nie nachgefolgt bist, dann darfst du gleich deine Hand heben, aber wenn du das neu für dich festmachen möchtest, wenn du neu umkehren möchtest zum Herrn, neu unter die Herrschaft von König Jesus kommen möchtest, dann darfst du gleich auch die Hand heben. Und das ist kein Rettungsgebet, das ist ein Gebet, ja. Das rettet dich nicht, sondern dein Glaube rettet dich. Allein dein Glaube, nicht deine Werke. Aber es ist ein Schritt, den du tun kannst. Und ich zähle bis drei. Und wenn du deine Hand heben möchtest und mit mir gemeinsam beten möchtest, mit allen Augen geschlossen, dann darfst du das tun. Ich zähle 3, 2. Und wenn du jetzt neu unter die Herrschaft von König Jesus kommen möchtest, dann heb jetzt deine Hand. 1. Amen. Dankeschön. Danke. Danke. Und auch wenn du zu Hause über einen Livestream da bist, darfst du auch jetzt das Gebet mit ganzem Herzen mitbeten. Weil es geht ja nicht um die krasse Lehre, es geht ja nicht um die krasse Auslegung umsonst was, es geht darum, dass du den Herrn kennst. Dass der Herr dich heimholen kann und nicht als Richter, sondern als Retter kommt. So bete ich mit uns. Und ihr dürft alle mit mir gemeinsam mitbeten. Vater, ich danke dir für die, die sich gemeldet haben, und ich bete, Herr, dass sie von ganzem Herzen Buße tun können, Herr. Ich bete, Herr, dass wir bereit sind für deine Wiederkunft, Herr. Du machst es dringlich, Herr, du kommst bald wieder. Wir wissen nicht, Herr, ob wir, wenn du wiederkommst, noch auf dieser Erde sind oder mit dir vereinigt sein werden. Im Himmel, Herr, im Paradies sein werden. Aber wir wissen, dass der Zeitpunkt da sein wird. Wir wissen, dass jeder sterben muss. Wir wissen, dass jeder dir begegnen wird. Und jetzt wollen wir sagen, Jesus, rette uns. Und ich bete, Herr, dass jeder, der seine Hand gehoben hat, dir seine Sünden entgegenwerfen kann. Und ich bete, Herr, für wahre Buße, für wahre Umkehr. Ich danke dir, Herr, ich preise dich und ich ehre dich, Herr. Du bist unser Retter, du bist unser Heiland, nicht Vespasian, nicht sonst wer, sondern du allein, Herr. In deinem Namen, Jesus, bete ich und danke dir. Amen. Amen.